Hallo und herzlich willkommen zu Folge 1 nach den Paralympics. Mein Name ist Philipp Wegmann und dieser Podcast wird wie immer präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe. Und ich habe mir heute ein Duo eingeladen, was sehr gefragt war während der Spiele, kann man glaube ich so sagen, obwohl es eigentlich erst das Debüt war bei den Paralympics. Also die Frage, was wird dann auch kommen und genau darüber, aber vor allem, wie die Spiele so waren, darüber möchte ich mit den beiden heute sprechen. Hallo, Maja Fügenschuh und Guide Johanna Holzmann.
Hallo.
Seid mal ehrlich, wie oft wurdet ihr, so wie ich es gerade gemacht habe, schon anmoderiert? Hier ist Maja Fügenschuh und Guide Johanna Holzmann. Wie oft fiel das,
Maja? In den letzten 2 Wochen sehr oft tatsächlich. aber davor relativ selten tatsächlich.
Ja, also immer nur so bei so Anlässen oder so? Ihr hattet doch schon echt ein paar Mediengespräche vor Ort hier vor allen Dingen, oder?
Ja, doch. Also jetzt hier in Cortina waren es schon recht viele.
Ja, ordentlich schon, was los. Ja, Johanna?
Ich habe schon festgestellt, Maja hatte in den letzten 2 Wochen mehr Pressetermine als davor in ihrem ganzen Leben.
Ja.
Also, ja. Ich glaube, ich könnte jetzt auch so einfach so die 10 Interviewfragen einfach aufnehmen und dann jedes Interview einfach vorspielen, weil es sind eigentlich meistens so die 10 gleichen Standardfragen, die kommen.
Oh, jetzt, dann müsst ihr nachher mir sagen, ob ich da auch reingetappt bin, ja, in die Falle oder ob ich da vielleicht noch was Neues. Ich habe den Vorteil, ich habe Podcast. Das heißt, es geht vielleicht ein bisschen länger als die klassischen paar Fragen. Aber genau, dann sagt man nachher, bin ich mal gespannt, ja, was dabei rausgekommen ist. Ich wollte erstmal mit euch ein bisschen über das Sportliche reden. Ihr seid Riesenslalom und Slalom gefahren hier bei den Spielen. 9. im ersten Rennen im Riesenslalom, 10. im zweiten im Slalom. Was ist so euer sportliches Fazit? Könnt ihr das schon jetzt ziehen für euch oder braucht ihr noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken, Maja?
Ich glaube, so ganz angekommen ist es noch nicht und so ganz verarbeitet. Von dem her wird das in den nächsten Wochen sicher noch passieren. Aber ich konnte auf alle Fälle sehen, was einfach sportlich alles möglich ist. Und natürlich sieht man, dass man da vorne nicht mitkämpfen kann noch. Aber das war ja auch gar nicht unser Ziel. Und von dem her war es einfach mega inspirierend, auch einfach zu sehen, was da einfach für Top-Leistungen erbracht werden. Und ja, es motiviert einen da schon ein Stück weit, dass man da auch hinkommt.
Was würdest du sagen, Johanna? Welches Rennen lief von euch aus besser oder wo sagt ihr, oh, da wussten wir, es kommt vielleicht so und Maja zeigt schon auf, glaube ich. Oder nee, zeigt eine Zahl.
Also ich denke, dass Maja sich Lauf für Lauf gesteigert hat. Sowohl der zweite Lauf im Riesenslalom war besser als der erste. Wiederum der erste Lauf im Slalom besser als die beiden Läufe im Riesenslalom. Und so hat sie sich einfach Stück für Stück gesteigert, eben auch vor dieser Riesenkulisse und auch vor ihrer ganzen Familie und Fanclub, was natürlich auch einen Druck auf sie ausübt. Hat sie das wirklich ganz toll gemacht und sich da nicht beirren lassen. Immer mal gesagt, es ist auch nur ein Rennen. Wie jedes andere sind wir da herangegangen, haben uns aufgewärmt, haben unsere Routinen gemacht. Und natürlich ist es dann aber, wenn man unten im Ziel ist, schon ein ganz besonderes Rennen.
Hat euch denn eins vielleicht sogar besser gefallen? Also war es dann auch das zweite, weil da schon mehr Routine dabei war, Maja?
Ich glaube, das kann man nicht so sagen. Ich fand beide Rennen sehr besonders und ja, sehr speziell. Ich glaube, Riesenslalom schon auch nochmal, was einfach so der allererste Start überhaupt bei Paralympics war. Ich glaube, da so der Start vorm ersten Durchgang war schon nochmal so ein ganz spezieller Moment. Aber ich glaube, heute konnte ich so die Atmosphäre im Ziel noch mehr aufsaugen, wie jetzt am Riesenslalom-Tag, von dem her, ja.
Wie groß war das Herzklopfen vorm Start, vorm ersten? Habt ihr ein Pulsmesser eigentlich dabei gehabt? Gab es irgendwie vom Arzt, Moment mal, Abbruch,
nee, das gab's nicht.
Zu hoch? Nee, das gab es nicht. Aber ist das ein Moment, den du überhaupt noch erinnern kannst? Oder warst du so aufgeregt, dass das eigentlich alles nur wie so ein Film war und dann zack, war es vorbei?
Nee, also ich kann mich da schon noch gut dran erinnern. Also natürlich war ich schon ein bisschen angespannt und nervös, was aber glaube ich auch völlig normal ist. Ich finde, es wurde auch tatsächlich so von Lauf zu Lauf ein bisschen entspannter. Ich glaube, so ein Stück weit Nervosität gehört dazu und ist ja auch irgendwie schön, von dem her hatte ich das aber, glaube ich, noch recht gut im Griff.
Ja, auf jeden Fall. Nervosität kann zur Höchstleistung anstacheln und ist, glaube ich, gar nicht so unhilfreich, wenn man das hat. Habt ihr, Johanna, denn so ein Learning jetzt schon irgendwie daraus gezogen aus diesen Rennen? Macht ihr nochmal sowas wie eine Nachbesprechung oder war es schon so, wir haben jetzt erstmal einfach gefahren und alles andere kommt in den nächsten Monaten?
Ich denke, das wird schon einen langen Zeitraum noch beanspruchen, bis Maya und auch ich dann so alles verarbeitet haben. Aber klar, so die Rennen haben wir direkt danach nachbesprochen, auch mit den Coaches. Da gibt es schon immer schnell Feedback. Man schaut sich auch die Videos an, analysiert es ein bisschen. Aber jetzt nach dem Slalom stand natürlich auch im Vordergrund, dass wir das einfach dann erstmal genießen und dann irgendwie auch zur Ruhe kommen. Ich habe, um ehrlich zu sein, ein bisschen die Frage vergessen.
Ich glaube, die war aber eigentlich sogar schon beantwortet.
Ja, glaube ich auch. Oh, was wollte ich noch sagen?
Ich glaube, das passte.
Okay.
Ja, ob ihr schon so ein Learning, so ein Fazit irgendwie daraus gezogen habt.
Ja, da fällt mir schon was ein, weil eben vor dem ersten Start gab es eine Startverzögerung, einen Startstopp. Und das war eine neue Situation für Maya, das hatten wir jetzt so noch nicht. Und da schon kommen so Sachen auf, so, ah, okay, da, das ist ganz leicht. Klingt ganz leicht, aber da können wir was machen, dass wir da es schaffen, egal welche Unterbrechung kommt, dass man da nochmal mehr bei sich bleibt und auch wenn da jetzt 5 Minuten, 10 Minuten Start-Stopp ist, dass man einfach einen Ort in sich findet, wo man sich konzentrieren kann oder auch seine Ruhe hat und da einen eben nichts aus der Ruhe bringt. Auch bei den FIS-Rennen hat Maya es lieber, wenn wir quasi kurz vor knapp hochkommen und dann recht schnell unsere Startroutine durchziehen und eben nicht mehr so lange warten müssen, aber eben da so ein bisschen mehr an der Geduld auch arbeiten, ist für einen jungen Athleten bestimmt hilfreich für die Zukunft.
Ja, das stelle ich mir auch Wahnsinn vor, dass man da immer so in dieser Schlange steht und da wirklich einfach wartet. Ne? Also man kann ja auch nicht mal sagen, gut, dann gucke ich ja noch ein bisschen durchs Handy oder so, sondern man ist da ja einfach, man kriegt alles mit, man kriegt jeden Start und weiß jetzt gleich 5 vor mir, 4 vor mir. Und dann geht's rund, aber man muss ja die ganze Zeit da ausharren.
Genau,
das ist es. Was geht euch da durch den Kopf an so einem Punkt? Worüber denkt man danach? Hört man einfach, in dem Fall Maya, vielleicht hört man da auch einfach zu, was vor einem so passiert?
Ich glaube, dass man, jeder Athlet sich da schon auf sich selber einfach konzentriert, seine Aufwärmroutine durchzieht und dann einfach auch nochmal visuell die Strecke, den Lauf durchgeht. Und jetzt beim Riesenslalom war es tatsächlich schon interessant, weil es war vom ersten Lauf, das heißt, ich war eh schon recht nervös vor dem ersten Start. Und dann ist die Läuferin von vor mir halt direkt gestürzt.
Mhm.
Und ich stand aber halt oben schon im Starthaus. Und ich finde, Johanna hat das sehr gut gemacht, weil sie hat zu mir nur gesagt, dass sie nur am Tor weggerutscht ist. Also nicht, dass es sie halt wirklich ein bisschen eher zerbröselt hat, dass sie halt wirklich gestürzt ist.
Mhm.
Und dann standen wir, das hat sich schon nach einer Weile angefühlt, wir standen halt oben im Start und dann war so, ja, Start, Stopp, Sturz.
Mhm.
Und dann fängst du natürlich, wenn du eh schon ein bisschen nervös bist, fängst du natürlich dann schon an, noch nervöser zu werden dadurch. Da habe ich dann einfach versucht, wie Johanna schon sagt, bei mir zu bleiben und mich ein bisschen abzulenken. Und ja, genau. Also das ist einfach, dass da jeder seine Routine durchzieht und sein eigenes Ding einfach am Start macht und sich auch nicht von äußeren Bedingungen abdecken lässt.
Das war wirklich dann ja richtig, richtig kaltes Wasser, dass so eine Extremsituation, also ich nenne sie jetzt mal Extremsituation, irgendwie direkt da am Start war.
Das Gute, oder weiß ich nicht, wie Maya das empfindet, aber eben wenn so Startunterbrechungen sind, da muss man es mit sich aushalten in seinem eigenen Kopf. Und ja, ich kann ja Maya schon ein bisschen einschätzen und beobachten, wie ruhig oder unruhig sie dann ist und ein bisschen Einfluss auf sie nehmen. Und kann ja dann sprechen und dann ist ja meine Stimme in ihrem Kopf.
Ja. Wortwörtlich.
So versuche ich dann schon eben, sie wieder runterzukriegen oder eben in die richtige Stimmung, die sie braucht, um dann trotzdem volle Attacke zu fahren, egal was vorher passiert ist.
Machst du da auch so vielleicht so Yoga-Meditationssprüche oder sowas? Einatmen, ausatmen, rechter Arm.
Nee, das jetzt nicht, aber was ich schon gern sage, das haben wir beim Skicross auch richtig viel gemacht, einfach bleib bei dir, bei den Sachen, die du kannst, und die du weißt, dass du kannst, und konzentriere dich darauf, auf deine Stärken. Also das ist eigentlich alles zusammengefasst in dem Bleib bei dir und mach dein Ding. Und das, ja, finde ich, ist eigentlich immer ganz schön ausgedrückt, weil egal, was um dich rum passiert oder wie die äußeren Begebenheiten sind oder was auch noch für Geräusche dazukommen, die Maya vielleicht sogar intensiver erlebt als ich jetzt oder eben die Kulisse. Und so kann sie dann wirklich fokussiert sein aufs Rennen fahren.
Ja. Hast du, Maya, dir da auch nochmal eigentlich von den anderen Athletinnen in deiner Klasse was abgeschaut beziehungsweise irgendwie Tipps geholt oder so? Ich meine, da ist ja eine Vroni Aigner, die da irgendwie am laufenden Band siegt und da eine Medaille nach der nächsten holt. Hast du mit ihr mal gesprochen? Oder ist das sowas, wo du sagst, ach ja, das kommt alles mit der Zeit?
Also jetzt bei den Spielen habe ich jetzt mich mit Froni jetzt nicht wirklich intensiv ausgetauscht, weil war nicht wirklich Zeit dafür. Aber natürlich unterhält man sich mit anderen Athletinnen und anderen, ja, Guides und lernt da immer wieder dazu. Also wir haben jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen nochmal ein bisschen unsere Kommandos umgestellt beim Guiden. Schon auch einfach so eine Startroutine entwickelt, Aufwärmroutine haben wir uns da, glaube ich, schon auch nochmal ein bisschen weiterentwickelt. Ja, und ich glaube, da kann man sich immer was abschauen von anderen. Auch natürlich schaut man sich jetzt am Start oder am Ziel, wenn du selber am Ziel bist, schaust du dir die Läufe von anderen an und siehst, wie die fahren. Und dann schaut man sich da natürlich was ab.
Mhm. Ich wollte euch eigentlich nachher auch zu den Kommandos nochmal fragen, aber dann ziehe ich das jetzt mal vor, weil du es gerade angesprochen hast, Maja, ihr habt das nochmal auch verändert und so. Wie sind die Kommandos? Also wie funktioniert das? Vielleicht könnt ihr das mal so ein bisschen erklären, kurz für Leute, die da bisher keine Vorstellung fangen. Also ihr seid mit dem Headset verbunden, das ist ja schon mal fest. Ne? Und dann mit Kopfhörern oder ich habe das auch mal irgendwo mitbekommen, es gibt Headsets, die hinten am Rücken sind und Lautsprecher haben. Das ist aber, glaube ich, alte Technik.
Ja, also das nutzen, also das mit Lautsprecher nutzen sehr oft Vollblinde, weil die ja einfach rein nach dem Geräusch fahren und nach der Stimme, wo sie herkommt. Wir nutzen Motorrad-Headsets, die halt dann in unseren Helmen verbaut sind und ja.
Mit diesen Motorrad-Headsets können wir beide hören und sprechen, was ganz wichtig ist, weil das nicht nur ich bin, die Maja berieselt mit Kommandos, sondern sie auch, die mir Feedback gibt, um uns eben gegenseitig Austausch geben zu können.
Und passiert das? Also auch während des Rennens, jetzt nicht vorher am Start oder so, sondern Maja, machst du auch wirklich, sagst, langsamer, schneller oder solche Sachen? Ja, oder was sagst
absolut.
Du dann?
Absolut, also das ist ganz wichtig. Johanna redet ja eigentlich durchgehend, weil sie mir ja die Schwünge ansagt sozusagen. Und ich gebe aber in einem regelmäßigen Rhythmus, sage ich mal, Rückmeldung. Also wenn es passt, dann sage ich meistens gut, weil dann ist der Abstand gut und dann ist es gut für mich.
Mhm.
Und sonst sage ich, also wir haben so Abstufungen oft drin, weil wir haben halt gemerkt, dass manchmal ist es halt einfach nur so ein Ticken langsamer oder so ein Ticken schneller, aber nicht viel halt. Und darum haben wir jetzt für ein bisschen langsamer haben wir ein bisschen, also das kommt aus dem Dialekt bei uns, würde ich sagen. Und also viel langsamer ist langsamer dann.
Mhm.
Für ein Ticken schneller haben wir Go und für viel schneller haben wir Gas. Also vier Geschwindigkeitskommandos und zwei Abstufungen, also sozusagen immer. Und das sage ich ihr halt und wenn es passt, sage ich halt dann gut. Und Johanna, ja, beschreibt ihr eigentlich alles, was sie so macht und was so passiert auf der Piste.
Es müssen ja auch kurze Kommandos sein, damit es schnell geht, weil sonst, kommt das Tor oder die Stange auf einmal und dann bringt das auch nichts, wenn man jetzt schneller oder langsamer fahren kann. Johanna, hast du das irgendwie mal trainiert auch vorher in irgendeiner Form? Also ihr habt euch ja aneinander dann auch gewöhnen müssen ab dem gewissen Zeitpunkt. Oder wie war das für dich?
Trainiert nicht so wirklich, aber ich glaube, da kommt mir entgegen, dass ich relativ schnell sprechen kann, wenn ich möchte. Darüber wird sich ab und zu beschwert. Aber das ist fürs Guiden eigentlich ganz praktisch, weil ich dann eben viel Informationen in kurzer Zeit, aber wie du schon sagst, in möglichst präzisen oder prägnanten Kommandos wiedergeben kann und soll. Aber natürlich ist das auch ein Prozess, wo man sich dann stetig weiter verbessert. Wir werden auch oft gefragt, wie das dann läuft, sagen wir dann rechts, links. Aber das ist so ein kleiner Joke, weil wenn ich eine Rechtskurve gefahren bin, dann kommt meistens danach eine Linkskurve. außer im Speed, das ist ein bisschen was anderes. Aber ja, so sind es einfach die Rhythmus-Kommandos und drauf. Drauf ist dann eben, wenn die Maja anfängt zu belasten. Und dann auch solche Sachen wie Übergänge, die wir natürlich vorher besichtigt haben, aber trotzdem nochmal oft dann mehr die Aktion, was sie machen muss an Bewegung, als jetzt, da kommt ein Übergang, weil das häufig dann so eher das Körpergewicht nach hinten wandert, aber wir wollen ja dann genau nach vorne gehen. Und auch wenn Licht- und Schattenwechsel drin sind, das ist immer noch was Maja beschäftigt, wenn sie es eben sich nicht darauf einstellt, dann ist das manchmal ein kurzer Moment vom Schlechtsehen, sag ich mal, oder Schlechtersehen. Deshalb ist das noch wichtig. Und im Slalom ist es wirklich eine Dauerbeschallung von mir, weil da kommen Kombinationen auf einen zu. Haarnadel, zack, zack, Vertikale, zack, 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 Zieher und eben ja viel schneller die Tore aneinander folgend als jetzt im Riesenslalom.
Das wäre nämlich jetzt noch eine Frage gewesen. Wo ist eine Schwierigkeit in der Abstimmung? Maja, sind das dann, weiß ich nicht, jetzt in deinem Fall mit vielleicht dunkel-hell, wenn es wahnsinnig hell ist, die Piste blendet und dann kommt eine Wolke oder sowas? Oder macht das gar nicht so einen großen Unterschied?
Also es macht schon einen Unterschied, wie die äußeren Bedingungen sind, aber ich sag mal so, das Wichtigste ist eigentlich die Abstimmung mit Johanna, unser Abstand, weil umso enger ich eigentlich an Johanna bin, umso besser kann ich sie sehen und dann macht's Wetter auch weniger aus.
Was ist denn, wenn dann, Johanna, wenn du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, selbst einen kleinen Fahrfehler hast und auf einmal, also dann der Abstand darf ja auch nicht zu eng sein, weil sonst fahrt ihr euch über den Haufen.
Ja, das stimmt. Da habe ich zum Glück bisher noch immer Spielraum gehabt, um dann zu beschleunigen. Aber jetzt ganz im Zweifel müsste man natürlich dann kurz ein bisschen rausnehmen, dass sie nicht in mich reinfährt. Das ist dann vor allem bei flachen Hängen kann das problematisch sein. Und eben vor allem im Slalom, wenn es dann zum Beispiel auch noch weich ist und ich als Guide eben außenrum um die Slalomstangen kurve und die Maja theoretisch die Stangen kippen kann. Also sie nimmt sie ja auch eng, aber wenn es flach ist, dann kippt sie sie auch mit der, wie nennt man die Technik, Kippstange-Technik.
Da seid ihr die Experten.
Schlagschützern. Und dann kann sie halt deutlich den Weg abkürzen und ich muss einen weiteren Weg fahren. Da kann es dann schon mal passieren, dass es enger wird. Aber da muss auch ich als Guide halt dann im Vorhinein einplanen, okay, da kommt ein Flachstück, da muss ich davor ein bisschen mehr Gas geben, dass sie dann wieder, ja, das sich wieder einjustiert sozusagen. Und generell habe ich aber trotzdem noch die Zeit, mich ab und zu mal umzudrehen, um zu schauen, auch wo sie ist, weil Maja vergisst auch manchmal mir das Feedback zu geben, wo sie gerade ist. Dann frage ich entweder nach.
So ein
Feedback.
Warte.
Ach so, ja. Oder das Schlimmste ist aber, wenn so kommt, dann drehe ich mich um und sehe die Maja nicht mehr.
Ach so, ich dachte, da sollte gleich ein Gekicher sein. Das ist dann das Knacken des Sounds, weil die Verbindung zu weit ist.
Nee, das ist, wenn, wenn sie gestürzt ist.
Ach so, oh.
Oder dann kommt so ein Oh. Oder so ein,
ja, mal, huch, sagt sie auch manchmal, wenn sie stürzt.
Ja.
Das kommt zum Glück nicht so oft vor.
Sollte man mal aufnehmen, Johanna.
Ja.
Wird das, nehmt ihr das auf, um auch nochmal über Kommandos im Nachhinein zu sprechen?
Wir hatten mal ein Radio-Interview, wo wir aufgenommen wurden. Und wir haben auch so ein bisschen eben eine eigene Sprache entwickelt.
Ja.
Im Rennen sind da ja keine Touristen oder sonstige Hindernisse, aber wenn wir frei fahren, dann sind da schon noch verschiedene variable Hindernisse, die man in Sekundenschnelle benennt. Und wir haben aber nicht verraten, was da die genauen Betitelungen sind.
Und das kriege ich auch jetzt nicht aus euch raus.
Nee, ich glaube eher nicht. Nee.
Ja, da wird es vielleicht dann auch mal eine derbere Sprache, weil man schnell was sagen muss. Kann das sein?
Nee, jetzt auch nicht.
Na, auch nicht.
Aber
okay. Das
kann dann schon auch mal eher ein bisschen irgendwas im Allgäuer Dialekt sein oder so,
also.
Was dann ganz witzig ist. Aber nee, wir achten sehr auf unsere Mitskifahrer und hoffen auch immer, dass die auf uns achten. Weil meistens habe ich ja schon dieses, oder eigentlich immer dieses Leibchen an mit einem großen G darauf, aber
das kennen ja aber auch nicht immer alle.
Ja, und in Skigebieten wie Ischgl kam es schon vor, dass Touristen meinten, sie müssen noch zwischen Maja und mir durchfahren.
Mhm.
Und das ist dann halt schon der Punkt, also, wo es gefährlich wird.
Das vielleicht mal als Hinweis dann für alle hier, die zuhören und Skifahren. Wenn ihr jemanden seht mit einem gelben Leibchen, einem großen G, dann fahrt, guckt noch eine Person dahinter und fahrt dann.
Das wäre voll nett, ja.
Ja, das wäre cool.
An dieser Stelle möchten wir uns nochmal bei unserem Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassen-Finanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und vom Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten- wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Du bist, Johanna, ja auch schon olympisch gefahren 2022. Welche Erfahrung hattest du denn vorher zum Thema Sehbehinderung, bevor du dann jetzt Guide von Maja wurdest? Das kam ja dann erst danach. War das davor irgendwie in deiner Hemisphäre schon mal irgendwie Thema oder kam das dann alles irgendwie relativ spontan zusammen?
Relativ wenig. Also ich kannte das Thema tatsächlich von der Bundeswehr, weil in der Sportfördergruppe Athleten, die ihre eigene Karriere beendet hatten, dass da schon mal eben vorkam, dass sie dann noch 1-2 Jahre als Guide rangehängt haben. Die Guides, die kenne ich auch und mit denen habe ich mich dann auch eben ausgetauscht, als das zur Debatte stand, ob ich das gerne machen würde oder wie das denn so ist, weil ansonsten hatte ich, muss ich sagen, relativ wenig mit dem Thema zu tun. Also ich musste mich da schon von neu einarbeiten lassen hier von Maya.
Maya, wie hat sie sich geschlagen am Anfang? Gut. War das ein schnelles Match oder gab es noch so ganz entscheidende Dinge, wo du sagen musstest, wir sind ja eben hier die Treppen hochgekommen. Das gehört ja auch dazu, dass man Guide ist. Also es geht ja nicht nur das Skifahren, es sind ja auch Zusammenhänge auf dem Weg zur Strecke, zur Umkleide oder was weiß ich wo.
Nee, das ging eigentlich recht schnell. Also ich glaube, man lernt da immer dazu und wir sagen auch immer, wir sind gut aufeinander abgestimmt, aber man lernt da ja nie aus. Also man kann das immer verbessern und so. Von dem her, nee, also das hat von Anfang an nicht recht gut gepasst.
Wie oft trainiert ihr? Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber ich habe gelesen, ihr wohnt irgendwie über 200 Kilometer auseinander. Ist jetzt auch nichts, wo man abends sagen kann, man geht nochmal kurz. Ist das noch aktuell?
Ja, das ist, weil Maya in Freiburg zur Schule geht und ich eben in Oberstdorf im Allgäu wohne. Aber wenn sie am Wochenende oder in den Ferien zu Hause ist, dann sind wir ja recht nah beisammen.
Und das sind dann auch die Haupttrainingszeiten? Oder wie macht ihr das, Maya? Ich schüttel schon beide den Kopf.
Ja, nee, also unsere Haupttrainings sind auf den Lehrgängen mit dem Team. Also ich bin in Freiburg in der Schule und da mache ich dann fleißig immer mein Konditraining und Krafttraining und so. Aber das kann ich gut eigenständig mit meinem Trainer machen. Da brauche ich jetzt keinen Guide, der mir irgendwie im Krafttraining irgendwas ansagt. Und das Hauptschneetraining sind dann immer so meistens zwischen 4 und 7 Tage Lehrgänge, die wir mit dem ganzen Team machen, wo wir dann, also im Herbst sind wir oft irgendwie in der Schweiz, in Saas-Fee auf dem Gletscher oder mal in Tirol oder ja, irgendwo unterwegs halt. Weil da kann man einfach, also Skifahren kannst du nicht wie Langlaufen auf den Rollski trainieren, sondern da musst du einfach Skifahren gehen auf Schnee.
Hast du denn da dann noch eine Art Ersatzguide, wenn du das mal in deinem direkten Umfeld spontan machen willst?
Der Bundeskuhle.
Geil, ja.
Es gibt noch einen Nachwuchs.
Also es gibt jemanden, ja.
Der springt sonst auch mal ein zur Not, ja. Zum Guiden. Das macht er auch ganz gern. Der Yannick Kuhnle eben. Grüße gehen raus.
Ja.
Ja. Werden empfangen hoffentlich. Weil das habe ich mich nämlich gefragt, jetzt, das war jetzt auch schon Thema während der Spiele. Da ist ja der Adrian Schuler, glaube ich, war es, der zweimal eingesprungen ist für die Biathletin. Aus bestimmten Gründen. Da dachte ich, es ist doch so gut eingespielt, da kann man doch nicht einfach mal eben jemand anders das machen. Aber es geht dann.
Ja, es geht schon. Und jetzt bei uns zum Beispiel ist ja Jerry als Guide vom Alex dabei. Und wenn jetzt einer von den zwei Guides was gesundheitlich hätte, dürfte der auch einspringen zum Beispiel. Und wir haben auch so eine Liste, wo Ersatzguides gelistet sind, wo dann einspringen können. Also es gibt schon so ein Pool an Leuten, wo man geguidet haben und wo du dann einfach anrufen kannst und sagen, hey, die kann gerade nicht, könntest du einspringen? Also da lässt sich dann schon jemand finden, aber das muss man halt schon planen. Also ich kann nicht an dem einen Abend sagen, du hast morgen Zeit, um 8 Uhr Skifahren zu gehen, sondern ja, wenn man das, keine Ahnung, eine Woche vorher sich drum kümmert oder zwei, dann lässt sich da schon jemand finden.
Auch da vielleicht nochmal der Aufruf an die Öffentlichkeit, wenn ihr gerne Skifahrt und Interesse habt, das mal zu machen, werden doch bestimmt immer welche gesucht, oder? Für einen Pool.
Ja, sicher. Also es ist schon gut oder wichtig, dass die Guides einfach selber Rennerfahrung gesammelt haben, weil sie sich einfach selber sehr sicher durch den Lauf bewegen müssen, ja. Weil sie ja nicht nur selber durch den Lauf fahren müssen, sondern ja auch noch auf eine Person hinter sich achten. Und wenn man dann reden muss, selber durch den Lauf fahren und dann noch schauen muss, wo meine hintere Person ist, dann muss man sich schon recht sicher durch so einen Lauf bewegen.
Genau, also bevor ihr euch anmeldet, testet mal, ob es allgemein was für euch ist. Nicht einfach machen. Das wäre natürlich noch wichtig. Johanna, du bist ja auch Skilehrerin. Bist du dann auch ein bisschen Coach, wenn du mit Maya unterwegs bist? Weil es gibt ja einen Bundestrainer, der dafür wahrscheinlich eigentlich da ist. Aber es lässt sich ja nicht verhindern, dass man vielleicht auch hier und da was sagt. Oder kannst du das gut trennen?
Also es gibt nicht nur den Bundestrainer, sondern ja ein ganzes Trainerteam oder ein Trainerstab, das wir immer dabei haben. Ich sag immer, ich bin nicht Mayas Trainerin, ich bin ihr Guide, aber ich trainiere sie trotzdem, weil ich einfach diejenige bin, die jede Kurve mit ihr fährt, vom Warm-up-Run bis hin zum Ausfahren nach dem Stangentraining. Deshalb denke ich, ja, ich kann da auch viele Sachen ausprobieren, die ich so aus dem Skilehrwesen kenne. Und das ist für mich auch tatsächlich mit eines der sehr spannenden Dinge am Guiden, weil ich da einfach mich hineinversetzen kann in, oder versuche, mich hineinzuversetzen in Mayas Situation und dann nochmal präziser werden muss in meinen Ansagen, in meinen Bewegungsbeschreibungen, weil einfach die visuelle Demonstration mehr fehlt, als es jetzt bei normalen Skikursteilnehmern. Deshalb ist es schon eine Art Training, die ich mit ihr mache, aber dennoch, wenn wir eben gemeinsam durch den Lauf fahren oder auch gemeinsam freifahren, dann brauchen wir trotzdem einen Trainer, der uns beide anschaut, weil ich ja, wenn ich vorne wegfahre, und das tue ich meistens, kann ich nicht auch noch beim Fahren Mayas Technik jetzt feinst analysieren.
Ja, plus vielleicht wird dir ja auch noch ein Tipp gegeben, ne?
Ja, auf jeden Fall, ja, zum Abstand auch oder eben zum irgendwie taktischen Verhalten, ja, auf jeden Fall.
Ja, jetzt habe ich am Anfang gesagt, wir wollen auch ein bisschen darüber reden, was da noch kommen kann. Jetzt waren das ja, ist das ja das Paralympics-Debüt gewesen für euch beide zusammen. Maja, du bist erst 17, da stehen im besten Fall noch ein paar Spiele an. Jetzt war es ja auch eine Wildcard, über die ihr nachgerutscht seid. Da wollte ich sowieso nochmal fragen, könnt ihr da nochmal einmal erzählen, wie das war, wie das richtig abgelaufen ist?
Ja, es war keine Wildcard, sondern es war ein Beiparteitantrag über die FIS. Also kurz erklärt, wurden wir vom DBS nominiert, aber die Plätze, die der DBS hatte, waren halt schon an andere Athletinnen von uns vergeben und darum konnten wir über so einen Beiparteitantrag die Plätze von der FIS noch oder einen Platz von der FIS noch kriegen. Das sind die Plätze, die von den anderen Nationen zurückgegeben wurden.
Ah ja, das ist nochmal gut zu differenzieren, weil ihr wart ja auch bei der Einkleidung und da dachte ich nämlich, wusstet ihr denn da jetzt, dass ihr dabei sein werdet oder nicht? Oder wie offen war das dann noch? Da habe ich mich nämlich da gefragt.
Ja, es war sehr offen. Also es war zwar Thema und es war auch unser Ziel einfach, eine Teilnahme bei Paralympics oder bei den Spielen jetzt. Aber fix war es nie. Von dem her, ja, war es natürlich umso schöner, als es dann uns mitgeteilt wurde, dass wir mit dürfen und dass wir dabei sind.
Kannst du nochmal den Moment erzählen, wo dich dieser Anruf erreicht hat?
Ja, also der Anruf kam vom Justus Wolf, unserem Bundestrainer. Und ich war gerade auf dem Weg ins Trainingslager, ins Vorbereitungscamp. Und der war natürlich mega einfach so ein, ja, bei so einem riesen Event und beim größten Sportevent, bei ja einfach dem Highlight dabei zu sein und das einfach so jung schon erleben zu dürfen, ist für mich ein Riesenprivileg auch einfach.
Wohin ging dann dein erster Anruf danach?
Es war ganz witzig, weil Justus hat zuerst mich angerufen und dann Johanna, aber ich habe halt gleichzeitig auch Johanna angerufen.
Und so habt ihr euch eine halbe Stunde versucht zu erreichen, weil immer besetzt war.
Nee, ich habe Maja erstmal einfach weggedrückt.
Ja. Oh, schön.
Nee, ich wusste, dann dachte mir schon, hier ist so Aufregung, da ist was passiert. Dann bin ich erst bei Justus rangegangen und danach habe ich mit Maja ausführlich telefoniert.
Ja, sehr gut. Und jetzt ist natürlich das nächste Ziel oder das Langfristziel dann 2030. Da wird man dann mit euch zusammen doch wieder rechnen können, oder?
Ja, ich glaube, 4 Jahre ist eine sehr, sehr lange Zeit. Man weiß nie, was in 4 Jahren passiert. Jetzt gerade auch bei Johanna.
Eben, es ist hier ja nicht jeder 17 erst. Ne?
Ja, aber du bist jetzt ja auch nicht alt. Oder?
Danke.
Ja, sehr gern.
Nee, aber das hängt schon ein bisschen mehr Faktoren zusammen. Also ich denke, Maja plant auf jeden Fall langfristig und dann auch in Zukunft auf die schnelleren Disziplinen zu gehen.
Absolut.
Da eben mal den Super-G mit dazu zu nehmen. Die Abfahrt gibt es ja eigentlich nur bei den Großereignissen dann so wirklich. Das ist auf jeden Fall eine spannende Aufgabe und da hätte ich auf jeden Fall auch Lust drauf. Aber dennoch plane ich auch erstmal von Saison zu Saison, weil aktuell bin ich eben bei der Sportfördergruppe angestellt und das ist, denke ich, die beste Situation, die man haben kann hier für den Job als Guidin. Dennoch will ich auch mein Studium dann irgendwann mal zu Ende bringen und auch mal mein anderes Leben irgendwie vorantreiben. Deshalb mal schauen.
Wir drücken euch jedenfalls die Daumen, dass ihr irgendwie eine Entscheidung trefft, auf jeden Fall, die für euch beide gut ist. Und vielleicht, wie gesagt, kriegen wir euch ja dann mit 2030. Jetzt müssen wir zum Abschluss, also es gibt noch so viele Fragen, aber auch Podcast-Folgen haben leider irgendwann ein Ende, fürchte ich. Sonst müssen wir euch nochmal oder ich euch nochmal einladen irgendwann. Aber zum Abschluss müsst ihr natürlich noch sagen, ob das jetzt die typischen 10 Fragen waren oder ob das auch ein bisschen was anderes dabei war.
Nein, tatsächlich waren auch recht viele andere Fragen dabei. Also ich glaube, es gab so 2, 3 Fragen, die sich überschnitten haben.
Zum Beispiel, jetzt erklärt mal, wie funktioniert ja, da. Das geil.
Was für Kommandos. Das ist ja auch gerechtfertigt. Ja, Frage. Ja. Also das ist ja jetzt auch nichts Negatives, sondern das ist, ja, aber sonst?
Ja, der Beipartzeitantrag, das hat Maya auch schon ein paar Mal erklärt, ja. Jetzt, dass sie routiniert.
Habe ich es eigentlich richtig erklärt?
Ja, schon.
Ah, oh, gut. Passt. Sehr gut.
Das müsst ihr jetzt leider sagen, da kann ich nicht mehr rein eingreifen. Ja, ja, sehr gut. Ihr zwei, wir zeichnen das jetzt ja auch hier noch quasi im Deutschen Haus auf, diese Folge. Das heißt, ihr habt jetzt auch noch immer noch einen ruhigeren Tag und da wünsche ich euch ganz viel Spaß und dass ihr jetzt erstmal dann in Ruhe zu Hause ankommt und dann erstmal durchschnauft und erstmal alles sacken lasst.
Dankeschön.
Dankeschön. Und ich denke, hier wird es auch schon noch gefeiert werden dürfen, so, oder?
Ja.
Insgesamt.
Ja.
Auch wenn Maya noch minderjährig ist, aber da habe ich schon gesagt, ich bin ja nicht hier ihre erziehungsberechtigte Person.
Ja, und also
der Mantel
bei
des Schweigens
ist man ja jetzt auch nicht alle Jahre, von dem her finde ich schon, dass man ja, da
die, also die Erlebnisse gehören auch dazu und das bereitet sie dann alles vor für das nächste riesige Ereignis in 4 Jahren.
Muss man ja hintrainieren.
Muss man in vielerlei Hinsicht darauf hintrainieren. Was im Deutschen Haus passiert, bleibt im Deutschen Haus. Ja. So würde ich das jetzt mal formulieren. Vielleicht, bis auf die 20 Kameras.
Vor allem sind wahrscheinlich die Verantwortlichen ja auch dabei.
Perfekt.
Ja,
in diesem Sinne, ein schönes Feiern euch.
Dankeschön.
Ich bin Philipp Wegmann, mache jetzt das Mikro aus und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und ciao.